Ja, wir wollen wirklich, ich bete kurz. Jesus, wir wollen, dass heute jetzt zu dieser Zeit dein Reich kommt, wie im Himmel, so hier, dass dein Reich mehr und mehr kommt, deine Herrschaft in den Herzen dieser Menschen hier. Und wir bitten dich, dass, und wir sehen, wie du erhaben auf dem Thron sitzt zu Rechten des Vaters, erhöht und verherrlicht. Und du hast keine Depressionen. Und du sitzt da oben und du wartest, bis alle Feinde zum Schemel deiner Füße werden. Und wir bitten dich, dass dieser Schemel deiner Füße, dieser Haufen Feinde, dass heute ein paar dazugetan werden von den Feinden, die noch hier unter uns sind. Wir vertrauen darauf, dass du das wirken wirst, Jesus. Und sobald du uns unsere Feinde offenbarst, wollen wir nicht vor dem Licht weglaufen, sondern sie zu deinen Füßen bringen. Amen. Okay. Psalm 16, Vers 8. Da sagt David: Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Und weil er zu meiner Rechten ist, wanke ich nicht. Darum freut sich mein Herz und meine Seele frohlockt, jubelt, macht laute Freuden, schreie wortwörtlich. Für alle, die nicht wissen, was frohlocken oder jubeln heißt. Meine Seele macht laute Geräusche der Freude und mein Fleisch wird sicher ruhen. Das alles, er wankt nicht, er fällt nicht, er freut sich sehr. Warum? Weil er den Herrn alle Zeit vor Augen hat. Und ich denke, ihr werdet heute sehen, dass wir nicht den Herrn alle Zeit vor Augen haben. Und ihr werdet gleich sehr schnell erfahren, was es braucht, um den Herrn alle Zeit vor Augen zu haben. Und ihr werdet auch erfahren, was es bedeutet, den Herrn alle Zeit vor Augen zu haben. Je größer wir werden, umso mehr unperfekte Menschen kommen zu den unperfekten Menschen, die bereits hier sich versammeln. Ja, das ist eine statistische Tatsache. Je größer die Anzahl der Leute, umso größer die Anzahl der Sünder in einer Gemeinde. Und eigentlich wollten wir immer 10, 20 Leute bleiben, aber Gott hatte was dagegen. Und wahrscheinlich ist das auch gut so. Naja, vielleicht wollten das nicht alle, aber ich wollte das. Es ist okay, ja, ich freue mich darüber, aber ich und vor allem die hier vorne stehen, merken auch, dass es immer schwieriger wird. Es war vor anderthalb Jahren einfacher, im Lobpreis hier vorne zu stehen. Da gab es nicht so viele Gesichter, die sangen, ich liebe dich, Jesus, ich freue mich. So, ja, je mehr Leute wir sind, umso mehr haben wir, ich tanze vor dir. Ja. Je mehr Leute wir sind, umso öfter es wird sowas passieren. Ja? Das bedeutet übrigens, ihr seid nicht in der Wahrheit. Ihr betet Gott nicht in der Wahrheit an. Im Geist seid ihr schon lange nicht mehr. Und Gott wird auch euer Singen nicht hören. Ja. Wenn ihr etwas singt, aber eure ganze Körperhaltung, eure ganze nonverbale Kommunikation sagt genau das Gegenteil aus. Ja, ich freue mich so über dich, Jesus. Siehe, ich verkündige euch große Probleme. Ja, ja. Ja? Ihr kennt das noch, das andere Predigt. So, und sowas passiert. Ja? Und ich rede über uns alle, mich eingeschlossen. Und wir als Leitung, wenn wir dann zusammenkommen, dann kann es sehr schnell passieren, dass Gott uns dann das kann es sehr schnell passieren, dass wir dann diese Dinge sehen. Ja, die Leute, die machen wieder, die wollen einfach nicht. Die kleben an ihren Stühlen und die freuen sich gar nicht. Und die haben schon längst vergessen, von wie vielen Dämonen Gott sie befreit hat. Und sie haben, ja, und dann dann überlegt man und man betet und man liest die Bibel und merkt so, ah, sie machen das alles nicht. Wir machen das alles nicht. Und das ist wahr, das meiste ist wahr. Ja? Ihr seid ja schon an Tadel und Ermahnungen gewöhnt, deswegen bin ich da völlig frei. Ja? Nur, dann, was passiert dann? Und bei euch ist das ja auch. So, ihr seht ja auch sofort, was, wo eure Arbeitskollegen nicht so geistlich sind oder wo eure Lobpreispartner, die neben euch stehen, garantiert was falsch machen oder wo der Prediger was Falsches sagt oder wo der Lobpreisleiter irgendwelche komischen Faxen macht, die ihr gar nicht korrekt findet. Ja? Oh, wenn er doch, warum macht er das jetzt so falsch? Er müsste doch das und das sagen. Oh, oh, ja, deswegen ist die Gegenwart Gottes nicht da, weil er das falsche Lied ausgesucht hat, wenn er doch das andere Lied singen würde. Und so sind wir hier ein Haufen voller heiliger Propheten, die alle besser wissen und jeder ist sich sicher, dass sein Weg richtig ist. Ja? Und wisst ihr, wenn das der Fall sein sollte, selbst wenn ich jetzt total übertrieben hätte und nur ein klitzeklein bisschen davon wäre wahr, wenn wir als Leitung so sehen und wenn ihr als Leib so seht und wenn irgendjemand die Dinge so sieht, dann hat er nicht den Herrn vor Augen, sondern wir haben, was haben wir vor Augen? Wir haben vor Augen die Fehler der anderen, wir haben das Versagen der anderen, vielleicht natürlich auch gerechtfertigtes Versagen, das wird immer auch passieren, ja. Wir haben das Versagen vor Augen und das ist nicht den Herrn vor Augen haben, sondern das ist den Teufel vor Augen haben. Wir haben sehr gut vor Augen und wir haben einen sehr scharfen Blick, was der Teufel alles in unserem Nächsten und im Leib und im Lobpreisleiter und im Prediger angerichtet hat. Und anstatt, dass wir sehen, dass die ganze Erde voll von der Herrlichkeit des Herrn ist, wie Gottes Jesaja sagt, Jesaja hat es auch nicht gesehen. Jesaja hat die ersten 5 Kapitel nur rumgemeckert. Und dann in Jesaja 6 sagt der Engel, die Erde ist voll von der Herrlichkeit des Herrn. Oh, ich, heiliger Prophet, habe das irgendwie verpasst. Ja, die Erde ist voll von der Herrlichkeit des Herrn. Und in Habakuk steht, dass eines Tages die Erde voll von der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn sein wird. Das bedeutet, es gibt eine Prophezeiung, die sagt, irgendwann werden die Leute auch endlich mal den Herrn vor Augen haben und sehen, dass der Herr tatsächlich am Wirken ist. Weil die Wahrheit ist, es sind immer beide am Wirken. Noch sind beide am Wirken. Der Herr ist am Wirken und der Teufel ist am Wirken. Und das ist kein gleicher Kampf. Wir sehen aus dem Buch Hiob, dass der Teufel Gott um Erlaubnis fragen will, wenn er etwas tun kann, tun will. So, wenn ich mich beschwere als Leiter über euch, warum seid ihr alle so fleischlich, so seelisch, warum kommt ihr hier nach vorne, wenn er zur Buße aufgefordert wird und erzählt irgendwelche komischen Gebetsanliegen, die nichts mit dem Thema zu tun haben, und wenn ich mich über sowas aufrege, ja, dann sagt Gott mir 2 Dinge. Einmal den Vers, wie die Priester, so das Volk. Autsch. Und zweites Mal sagt Gott mir, ich habe es dem Teufel doch erlaubt. Ich habe es dem Teufel doch erlaubt, das zu machen bei euch. Was beschwerst du dich? 2. Mal, ouch. Wenn Gott wirklich souverän ist und wenn Gott wirklich die Macht hat, dann muss der Teufel ihn immer noch um Erlaubnis bitten. Und der Teufel ist noch nicht aus dem Himmel rausgeschmissen worden, aus dem 2. Himmel, wie es in dem Epheserbrief steht. Ja? Wir lesen in Offenbarung genau den Zeitpunkt, wann er von dem 2. Himmel rausgeschmissen wird. Dann wird er hier auf der Erde landen, aber noch ist er im 2. Himmel und noch hat er Zugang zu dem Richter, um uns vor ihm zu verklagen. Und wir müssen keine Angst haben, denn unser Anwalt steht auch da oben. Und unser Anwalt wird uns jedes Mal verteidigen, wenn wir unsere Fehler einsehen und bekennen. Und unser Anwalt wird dem Teufel klar machen, dass wir Fehler machen dürfen. Ja. So kann ich mich nicht beschämen über euch. Und ihr nicht über mich. Es sei denn, ihr wollt sehen, ihr wollt den Teufel vor Augen haben. Und ihr wollt euch auf das konzentrieren, was der Teufel in diesem Leib tut. Beziehungsweise was Gott dem Teufel erlaubt, in diesem Leib zu tun. An Pfingsten wurde der Heilige Geist ausgegossen und Petrus sagt dann, das ist der Beginn der letzten Tage. Seit Pfingsten haben die letzten Tage angefangen. Und in 1. Johannes 2 und in 1. Johannes 4 lesen wir, dass der Geist des Antichristen auch schon am Wirken ist. So, der Geist Gottes ist am Wirken, seit Pfingsten. Und was wirkt er? Der Heilige Geist ist gekommen, um uns zu überführen von der Sünde, von der Gerechtigkeit, vom Gericht. Der Heilige Geist ist hier und wirkt, um seine Braut zu bereiten, seine herrliche Gemeinde, die bereit ist für den Bräutigam. Und das sind alle die, die das Kommen und Erscheinen Jesu erwarten und sagen, komm, Herr Jesus, komm. Alle, die dieses Verlangen im Herzen haben und alle, die die Überführung und die Buße wollen und sich für den Weg der Demut entscheiden. Das sind die Leute, wo der Heilige Geist am Wirken ist. Aber gleichzeitig wissen wir vom 1. Johannesbrief auch, dass auch ein anderer Geist schon am Wirken ist. Welchen Geist sehen wir? Beide sind am Wirken. Keiner von den beiden macht Urlaub. Weder der Heilige Geist macht Urlaub, noch macht der Geist des Antichristen Urlaub. So, beide sind am Wirken. Und Gott erlaubt es. Warum erlaubt es Gott? Irgendwo in Könige lesen wir sehr deutlich die Antwort. Ich sage euch gleich wo. 22, 1. Könige 22. Und die regelmäßig hier sind, haben diese Stelle schon ein paar Mal gelesen. Es wird euch nicht schaden, sie nochmal zu hören. Da kommt Josaphat, ein guter König, und zu einem bösen, gottlosen König Ahab. Und der gottlose König Ahab hat diesen Josaphat irgendwie überredet, mit ihm gemeinsame Sache zu machen. Und sie wollen in den Krieg ziehen, und Ahab ruft alle seine Propheten, und sie sollen den Ausgang des Krieges prophezeien. Und alle seine Propheten sagen, du wirst alle Feinde platt machen. Okay. Der König Josaphat hat so ein bisschen ein ungutes Gefühl, weil er eigentlich an Gott glaubt, und fragt, gibt es nicht auch einen Prophet des Herrn? Gibt es nicht auch einen Prophet des Herrn? Und dann sagt der König Ahab, ja, den gibt es, aber ich habe keinen Bock auf den, weil der prophezeit mir nur böse Sachen. Und Josaphat besteht darauf, nein, wir holen erst den Propheten des Herrn. Okay. Und der König schickt einen Boten, diesen Micha zu holen. Und dann lesen wir in Vers 13, der Bote aber, der hingegangen war, um Micha zu rufen, redete mit ihm und sprach, siehe, die Worte der Propheten verkünden einstimmig Gutes für den König. Diese ganzen Propheten von Ahab da, die keine Ahnung hatten. Sie verkünden einstimmig Gutes für den König, so lassen dein Wort auch sein wie das Wort eines jeden von ihnen und rede Gutes. Pass bloß auf Deutsch, pass bloß auf, was du sagst, es könnte übel enden für dich, und sei bloß nicht der Einzige, der gegen den Strom schwimmt. Micha aber sprach, so wahr der Herr lebt. Ich will reden, was mir der Herr sagen wird. Okay, dann gucken wir mal, was der Herr ihm sagt. Als Vers 15, und als er zum König kam, sprach der König zu ihm, Micha, sollen wir nach Ramoth in Gilead in den Krieg ziehen oder sollen wir es lassen? Und er sprach zu ihm, zieh auf, es soll dir gelingen, denn der Herr wird es in die Hand des Königs geben. Aha, das ist also, was Gott dem Propheten Micha gesagt. Oder ist Micha ein Lügner? Micha sagt genau das Gleiche wie alle anderen Propheten. Micha hat gesagt, ich werde nur reden, was der Herr mir sagen wird. Und jetzt sagt er das Gleiche wie die ganzen gottlosen Propheten. Dem König ist das auch ein bisschen seltsam, und deswegen lesen wir in Vers 16, da sprach der König zu ihm, wie oft muss ich dich beschwören, dass du mir nichts als die Wahrheit sagen sollst im Namen des Herrn. Ach so, woher weiß der König denn, dass das nicht die Wahrheit ist? Woher weiß er das denn? Anscheinend weiß der König, was Wahrheit ist und was nicht Wahrheit ist. Anscheinend hat er keinen Bock auf die Wahrheit. Da sagte er, ich sah ganz Israel auf den Bergen zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und der Herr sprach, diese haben keinen Herrn. Auf Deutsch, ihr König ist nicht mehr da. Tot. Ahab. Diese haben keinen Herrn. Ein jeder kehre wieder heim in Frieden. Da sprach der König von Israel zu Josaphat, habe ich dir nicht gesagt, dass er mir nichts Gutes weiß, sondern nur Böses? Ja, aber dafür die Wahrheit, ne? Micha aber sprach, ja, und warum lügt der Prophet hier? Ich bin mir sicher, wenn so etwas heute passieren würde, oh, da wären ganz viele Theologen und sonstige Schriftgelehrte sehr schnell diesen Prophet eine Internetseite aufzumachen, um zu sagen, dieser Prophet hat einmal so geredet und einmal so geredet. Das ist garantiert ein Michael ist garantiert ein falscher Prophet. Der hat einmal das gesagt und dann hat einmal das gesagt. Und dann hat er noch gesagt, ich will nur das sagen, was Gott mir sagt. Wäre leicht, ja, den zu richten, diesen Propheten. Und jetzt kommt dieser Prophet Micha mit einer ganz schrägen Erklärung, die natürlich die Kritiker niemals zufriedenstellen wird. Vers 19, Micha aber sprach, darum höre das Wort des Herrn. Ich sah den Herrn auf seinem Thron sitzen und das ganze Heer des Himmels bei ihm stehen, zu seiner Rechten und zu seiner Linken. Und das ganze Heer des Himmels sind auch die bösen Engel und Geister. Und der Herr sprach, wer will Ahab betören, dass er hinaufzieht und bei Ramoth in Gilead fällt? Und einer sagte dies und der andere das. Da trat ein Geist hervor und stellte sich vor den Herrn und sprach, ich will ihn betören. Und der Herr sprach, womit? Und er sprach, ich will hingehen und ein Lügengeist sein im Mund aller seiner Propheten. Und der Herr sprach, du sollst ihn betören und du wirst es auch ausführen. Geh hin und mache es so. Oh. Anscheinend müssen die Geister tatsächlich Gott um Erlaubnis fragen. Anscheinend muss der Teufel Gott tatsächlich um Erlaubnis fragen. Das ist aber doof, ne? Jetzt können wir gar nicht mehr dem Teufel die Schuld geben. Weil wenn er das macht, hat Gott es ihm ja erlaubt. Und warum will Gott denn, dass der König Ahab betört wird? Ganz einfach, weil er nicht die Wahrheit hören wollte und genau wusste, was die Wahrheit ist. Und in 2. Thessalonicher steht, wer die Liebe zur Wahrheit nicht nimmt, dem wird Gott eine starke Kraft der Verführung senden. Genau das passiert hier. Und er sprach, und nun siehe, Vers 23, der Herr hat einen Lügengeist in den Mund aller dieser deiner Propheten geredet und der Herr hat Unheil über dich geredet. Okay. Natürlich fanden die Propheten das nicht so nett und kommen dann und sagen, im nächsten Vers liest man das, ist etwa der Geist des Herrn von mir gewichen? Und so weiter. Naja. Aber hier sehen wir sehr deutlich, wie Gott wirkt und wie der Teufel wirkt. Und es mag uns vielleicht nicht gefallen, aber der allmächtige Gott benutzt den Teufel als Werkzeug. Obwohl der Teufel das nicht will. Aber er benutzt ihn als Werkzeug, um sein Volk zu testen und zu prüfen und zu sieben. Und das ist auch der Grund, warum Jesus zu Petrus sagt, du wirst fallen und ich habe für dich gebeten. Ich habe nicht dafür gebetet, dass du nicht fällst, sondern dass dein Glaube nicht aufhört. Und wenn du dann dich von deinem Fehler, von deinem Fall erholt hast und zurückgekommen bist, wirst du deine Brüder stärken. Ja. Gott hat anscheinend nicht so das Problem mit Fehlern. Und Jesus hat nicht gebetet, dass Petrus nicht fällt. Es war nötig, dass Petrus fällt. Und wahrscheinlich wird es auch nötig sein, dass wir noch ein, zwei Mal fallen. Aber die Frage ist dann, was oder wen sehen wir? Wen haben wir vor Augen? Haben wir alle Zeit den Herrn vor Augen? Oder haben wir den Teufel vor Augen? Haben wir vor Augen, was der Herr tut? Oder haben wir vor Augen, was der Teufel tut? Sehen wir, dass die Erde voll ist von der Herrlichkeit des Herrn? Oder sehen wir, dass die Erde voll ist von der Herrlichkeit des Teufels? Sehen wir, dass der Heilige Geist am Wirken ist? Oder sehen wir nur das Werk vom Geist des Antichristen? Und das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Und wisst ihr, wenn ich so überlege, was ihr alles falsch macht und was ich doch dagegen tun könnte, gar nichts, nämlich die Wahrheit. Aber das will ich ja nicht sofort wahrhaben. Und wenn ihr seht, wo ich falsch liege und etwas tue, was euch überhaupt nicht passt, und dann fangt ihr an zu überlegen, wie kann ich dem doch nur ermahnen oder deutlich machen, dass er das so nicht macht. Und dann überlegt ihr, und nee, das wird nicht funktionieren, das wird nicht funktionieren und das wird der Teufel auch blockieren. Und wisst ihr, was dann mit eurem Glauben passieren wird? Ihr wird kleiner und kleiner und kleiner und kleiner und kleiner und kleiner und kleiner. Und je länger ihr auf das tut, was der Teufel tut, umso kleiner wird euer Glaube. Und irgendwann werdet ihr Depressionen kriegen. Wie schlimm ist es doch mit dem Zustand der Christen? Keine Gemeinde ist so wie die Urgemeinde. Wirklich schlimm. Hoffentlich halten wir noch alle durch, bis Jesus wiederkommt. Ja? Ja, so enden wir dann. so enden wird. Welch eine gewaltige Verführung in der Endzeit. Was für ein großer Abfall. Ja, ist alles wahr. Es wird ein großer Abfall, der wird größer als wir denken. Ja. Wer das nicht glaubt, hört die Predigt von letzten Sonntag nochmal. Dann weiß man, wie groß, dann kriegt man einen kleinen Eindruck davon, wie groß der Abfall ist. Ja, er wird groß sein, größer als wir. Aber wen habe ich vor Augen? Wen habe ich vor Augen? Oh, die schlimmen Gerichte in der Endzeit. Auweia. Ja, und da wir nicht mehr so verführt sind, dass wir an die Entrückung glauben, wissen wir ja, dass wir auch irgendwo zwischen diesen Entrückungen... Paul, darf ich kurz deine nonverbale Kommunikation kommentieren? Paul hat jetzt wieder Angst, dass ich euch durch den Kopf stoße, dass ihr einige Sätze, die an die Entrückung glauben. Das ist voll in Ordnung. Ich liebe euch. Und ihr habt bestimmt eure Gründe und eure Verse. Und ich habe auch meine Gründe und meine Bibelverse. Und wenn ihr die wissen wollt, können wir Verse stechen machen. Welche Verse gewinnen? Wisst ihr, und wenn meine nicht gewinnen gegen eure, ich werde euch trotzdem lieben. Und alle, die das hören, vor allem alle Theologen, die das hören, und nicht, wenn wir übereinstimmen. Und ich kann falsch sein, falsch liegen. Ja, bin ich schon gewohnt, war schon oft genug. Aber ich habe sehr gute Gründe, zu glauben, dass wir noch da sein werden. Ja, zum Beispiel, dass der Herr wiederkommen wird bei der Posaune, steht in Offenbarung. Und in Thessalonika schreibt Paulus darum, oder wo Jesus dann in Matthäus 24 so ganz einfach die Reihenfolge legt. Dann wird das passieren und dann wird das passieren. Das ist noch nicht das Ende, dann wird das passieren. Wenn das passiert, dann passt auf. Dann wird es so langsam brenzlig. Ja? Und dann lesen wir, und dann wird das passieren. Ja? Nachdem alle diese fiesen Endzeitsachen und Trübsalsachen schon passieren sind, dann wird auf einmal etwas passieren, wo zwei auf dem Feld sind und einer nicht mehr da ist. Und es wird, ja, egal, ihr könnt das selber lesen, das ist gar nicht so kompliziert. So, okay, Exkursion beendet. Ja, wirklich Spaß, boah, stopp mich, wenn ich über die Stränge schieße. Ja. So, aber wir sehen die große Verführung und wir sehen diese Trübsal und auweia, ein Drittel oder zwei Drittel werden alle das nicht überleben, steht da in Offenbarung. Ja, und das wird ziemlich blutig sein. Wir müssen uns wahrscheinlich Bunker mieten oder so, um uns irgendwo vor dem Antichristen zu verstecken. Aber warum sagt David dann, ich freue mich über deine Gerichte, Herr? Das sind ja die Zornesschalen und die Posaunen sind ja die Gerichte Gottes. Warum sagt David, ich freue mich über deine Gerichte? Deine Gerichte sind gerecht und gut. Wieso freut er? Ja, David freut sich, weil er schon wusste, er war schon längst tot, wenn das alles passiert. David wusste das. Wisst ihr, was ich glaube? Und ich habe keine Lust, es euch aus Zeitgründen zu zeigen, aber ich glaube, ich bin mir sehr sicher, dass die Gemeinde diese Gerichte herbeibeten wird. Dass die Gemeinde diese Gerichte herbeibeten wird. Weil Gott tut nichts. Einfach so, unabhängig von seinem Volk. Und Daniel hat die Prophezeiung gelesen, 70 Jahre sind. Und wisst ihr, Daniel hat nicht gesagt, Gott, jetzt drück mal bitte auf deinen Knopf, 70 Jahre sind vorbei, muss ja jetzt langsam kommen, ne? Nein, Daniel hat Buße getan und er hat gebetet, dass diese Prophezeiung sich erfüllt. Und wir wissen sehr gut, was für Prophezeiungen sich in Offenbarung noch erfüllen müssen. Und die ganze Welt wird wissen, dass es da einen Gott gibt. In Offenbarung steht, und alle werden Gott fluchen. Das bedeutet, sie werden wissen, dass da ein Gott ist. Wir werden Gott fluchen. Wir wissen, dass diese Gerichte von Gott kommen. Okay. So. Warum erzähle ich das alles? Weil all diese Sachen eignen sich hervorragend, um diese zwei Sichtweisen deutlich zu machen. Ich kann einmal voller Furcht sein. Ich kann sehen, und wenn ich voller Furcht bin, sehe ich immer auf das, was der Teufel tut und auf die Herrlichkeit des Teufels, auf die Taten des Teufels und auf den Geist des Antichristen. Oder ich kann sehen, was Gott macht. Ich kann sehen, was Gott macht. Ich kann sehen, was der Geist Gottes wirkt. Paulus sagt, Spaltungen müssen sein, damit die Wahrhaftigen unter euch übrig bleiben, sichtbar sind. Ja? Ich kann aufhören mit solchen komischen Predigten und irgendwelche Kuschelsachen predigen, damit ihr alle nicht abhaut von hier. Aber Gott sagt, nein, Spaltungen müssen sein. Und der Satan hat begehrt, dich zu prüfen, Petrus. Und ich hatte nichts dagegen. Und Petrus sagt, Petrus ist nachher der sagt, wir wissen aber, dass die Prüfung des Glaubens kostbar ist. Woher wusste er das? Hat er selber erlebt. Wisst ihr, und alle meine Schüler wissen das. Die Note zählt erst dann, wenn sie auf dem Zeugnis steht. Und die zählt erst dann, die wird erst dann auf dem Zeugnis stehen, wenn da ein paar Klassenarbeiten bestanden wurden. Und genauso ist es auch im Christentum. Die Prüfung des Glaubens ist kostbar. Und wenn unser Glaube nie geprüft wurde, oder wenn wir vor allen Prüfungen bisher weggelaufen sind, oder versucht haben zu schummeln, dann werden wir am Ende nicht viel übrig haben. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Wie ist das möglich? Es braucht auf jeden Fall Glauben. Es braucht auf jeden Fall Glauben. Und Glaube heißt, ich schaue nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare, lesen wir. Genau das, wenn wir diese Geschichte mit Micha nehmen, wir sehen das. Im Sichtbaren, was passiert da? Da ist einer gegen eine ganze Menge von Propheten, einer sagt was und alle sind gegen ihn. Aber was ist in der unsichtbaren Welt? Micha ist der Einzige, der Glauben hatte, der den Durchblick hatte, der auf das Unsichtbare gesehen hat. Und er hat gesehen, Gott erlaubt das hier alles. Und Gott erlaubt es, den König zu verführen. In Hesekiel steht, ich will euch nach den Götzen in eurem Herzen geben. Und Gott hat dem König nach den Götzen in seinem Herzen gegeben. Und Gott hat es erlaubt. Und das war gut, weil nachher war der König tot. Das war einer der schlimmsten Könige in Israel. Und es war gut, dass der nicht mehr da war. Weil er konnte ein besserer kommen. Ich habe den Herrn allezeit vor Augen. Glauben ist nötig. Was ist noch nötig? Matthäus 5, Vers 8. Kennt ihr alle den Vers? Braucht ihr nicht aufschlagen. Selig sind die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott vor Augen haben. Gott schauen. Und liebe Theologen im Internet, ihr das guckt, es ist in diesem Leben. Weil im nächsten Leben wird jeder Gott schauen und jeder wird vor dem Thron stehen und auf das Wort schauen, was ihn am letzten Tage richten wird, wie Jesus es sagt. Jeder wird ihn sehen nach dem Tod. Aber Jesus spricht von diesem Leben. Selig sind die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. David war so einer. Gott sagt von David zweimal im Neuen Testament, ein Mann nach meinem Herzen, und Gott hatte kein schmutziges Herz. David war ein Mann nach meinem Herzen. Kein Wunder, dass er sagt, ich habe den Herrn allezeit vor Augen. Ich sehe ihn zu meiner Rechten hier. In Hebräer 11 lesen wir, und Mose hielt sich an den Unsichtbaren, als sähe er ihn. Mose hat so getan, als ob dieser allmächtige Gott, als ob er ihn sehen könnte. Als ob er mit ihm durch die Wüste marschiert. Er hielt sich an den Unsichtbaren, als sähe er ihn. Ich habe den Herrn allezeit vor Augen. Er steht zu meiner Rechten, darum wanke ich nicht. Und mein Herz freut sich und meine Seele frohlockt. Es fordert Glauben und es fordert ein reines Herz. Und wenn ihr dem bis jetzt zugestimmt habt, dann habe ich euch in der Falle. Wenn wir jetzt den Umkehrschluss machen, den wir hier machen können, wenn ich Gott nicht vor Augen habe und Gott nicht sehe, was Gott tut und nur sehe, was der Teufel tut und nur alle Fehler sehe, wenn ich hier vorne nur sehe, was ihr alles falsch macht, wie sieht dann mein Herz aus? Ist es dann rein? Nein, weil dann würde ich ja Jesus sehen. Dann würde ich Gott sehen. Also ist mein Herz dann dreckig. Wenn ich oder zum Beispiel, wenn wir Leiter uns treffen und wir sehen, was ihr alle nur falsch macht, dann ist unser Herz nicht sauber. Wenn wir aber sehen können, was Gott tut und warum Gott das alles zulässt, ich rede nicht davon, dass wir in Disneyland reingehen, in eine Fantasiewelt reingehen und so tun, als ob alles super ist. Es ist nicht super, alles super hier auf der Erde. Ja? Wer das denkt, wache bitte jetzt auf, liest Klagelieder, ne? Da steht denn, die Tränen der Bedrückten sind viele und niemand ist, der ihnen zu Hilfe kam. Klagelieder 4, Vers 1. Da ist keiner, der ihnen zu Hilfe kommt. Oder er liest bitte Prediger. Die Welt ist nicht super und toll. Sie wird eines Tages super und toll sein. Ja? Aber hier ist gerade Krieg in dieser Welt. Und wir haben zwei Geister, die am Wirken sind. Und deswegen ist noch nicht alles super. Jemand, der mitten in der Schlacht steht und erzählt, es ist alles super hier. Der ist verführt. Aber wen sehen wir? Wen sehen wir? Sehen wir Gott in all den Dingen? Sehen wir, wie Gott auf seinem Thron sitzt und wartet, bis seine Feinde zum Schemel seiner Füße werden? Seit wann sitzt er denn da auf dem Thron? Seit wann wartet er? Seit Pfingsten. Seit Pfingsten. Und dass der Heilige Geist auf der Erde ist und seine Braut zubereitet, ist der Beweis dafür, dass Gott auf dem Thron sitzt und wartet. Und warten heißt, er ist nicht sehr panisch und sehr hektisch und er macht sich, sitzt da nicht oben und hoffentlich schaffen die das. Hoffentlich war das nicht alles umsonst. Nein, Gott hat keine Depression. Gott hat keine Depression. Der Teufel ist nicht stärker als Gott. Und Jesus sitzt auf dem Thron und wartet, bis alle Feinde zum Schemel seiner Füße werden. Und sie werden es. Und dieser Haufen, dieser Schemel seiner Füße wird noch viel größer werden. Aber wenn ich herumlaufe und wenn ich nur sehe, was Menschen falsch machen, wie kann ich da ein reines Herz haben? Könnt ihr mir das mal erklären? Wie kann ich? Das geht nicht. Weil wenn ich ein reines Herz hätte, würde ich sehen, was Gott tut. Und wie Gott das alles gebraucht. Und wie Gott das alles arrangiert. Und wie Gott das zulässt. Und ich würde mir keine Sorgen machen. Aber wenn ich anfange, mir Sorgen zu machen, und wenn ich anfange, bedrückt und bitter zu werden über den Zustand der Christenheit, und wenn ich anfange, alle Christen doof zu finden, weil sie alle nicht so geistig sind wie ich, dann ist das mein Herz nicht rein. Dann ist mein Herz nicht rein. Und wenn ich dann auf Internetseiten oder Bücher schreibe gegen andere Christen, um allen Leuten zu sagen, wie schlimm es wirklich ist, und um die Herrlichkeit und die Taten des Teufels zu verkünden, die er in dieser Welt tut, dann ist mein Herz überhaupt nicht rein. Keith Green erzählt das in einer Predigt, wie er zuerst, als er wiedergeboren wurde, da war er so begeistert, er ist 6 Tage in der Woche zu irgendwelchen Bibelstunden gegangen, quer durchs ganze Spektrum, hat alles geglaubt und alles aufgesogen. Irgendwann fing er an, selber die Bibel zu lesen, hat gemerkt, das ist alles Quatsch, was die erzählen, das ist ganz, ganz anders und die Christen sind alle nicht so, wie es in der Bibel steht. Und dann sagte er, ich wurde bitter. Und er sagte, er fühlte sich berufen, als ein Prophet alle darauf hinzuweisen, wo sie falsch sind. Und er konnte nicht mit Gott weiterkommen, bis er das nicht überwunden hat. Bis er diese Kritik nicht überwunden hat. Er konnte das nicht überwinden. Ja, aber wir müssen doch auch ermahnen. Ja, natürlich. Habe ich ja nicht gesagt, dass wir es nicht müssen. Ja. Sagen die Dämonen euch aber, oder den Menschen, die diese Predigt hören, dass ich das gesagt hätte. Ja, wir müssen ermahnen. Und wo ist denn der Unterschied zwischen kritisieren und ermahnen? Wo ist der Unterschied?
Liebe.
Das Herz. Okay. Matthäus 23. Nee. Sorry. Noch nicht. Wir nehmen erst. Wir nehmen erst Lukas 14. Keine Ahnung, was da steht, aber das kommt mir gerade in Sinn. Vers 1. Und es begab sich, als er am Sabbat in das Haus eines Obersten der Pharisäer ging, um zu speisen, da beobachteten sie ihn. Steht in irgendeiner Übersetzung was anderes?
Lauert.
Ah! Ha! Deswegen. Das wollte ich. Danke, Jesus. Ja, sie lauerten ihm auf. Ich weiß nicht, warum hier steht, beobachteten ihn. Ich finde das doof. Sie lauerten ihm auf. Und wir wissen alle, warum sie ihm auflauerten. Weil sie tun das mehrmals, es steht noch an anderen Stellen, das ist mir alle gerade nicht eingefallen. Ja. Sie lauerten ihm auf. Warum lauerten sie ihm auf? Um einen Fehler zu finden. Warum wollten sie einen Fehler zu finden, um ihn umzubringen? Und das ist Kritik. Das ist Kritik. Wenn man bei anderen Menschen nach Fehlern sucht, das ist ein hundertprozentiges Zeichen, dass man Kritik in sich hat. Wenn ihr euch freut oder wenn ihr so eine Genugtuung verspürt, bei einem anderen Menschen einen Fehler gefunden zu haben, das ist Kritik. Das ist ein böses, dreckiges Herz. Wenn ihr euch freut, dass irgendeinem Christen, vor allem irgendeinem Christen, der nicht eure Denomination hat oder nicht eure Theologie vertritt, wenn ihr seht, wie irgendeiner fällt und in Sünde, irgendein Mann Gottes in Sünde fällt, und ihr dann diese Genugtuung verspürt, ha, wusste ich's doch, der ist doch ein Irrlehrer. Wie, mit der und der Lehre ist doch klar, dass er in Unmoral landet. Wenn ihr diese Genugtuung verspürt, diese Bestätigung, dann habt ihr ein böses Herz. Dann seid ihr wie ein Raubvogel, der seine Beute gefunden hat und sich freut. Es gibt mindestens drei Stellen im Evangelium, wo steht, dass sie ihm auflauerten. Mir fällt gerade die nächste ein. Es ist in Lukas 6. Vers 6, genau. Es geschah aber auch an einem anderen Sabbat, dass er in eine Synagoge ging und lehrte. Und dort war ein Mensch, dessen rechte Hand verdorrt war. Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer lauerten ihm auf, ob er am Sabbat heilen würde, um einen Grund zur Anklage zu finden. Das ist Kritik. Das ist den Teufel vor Augen zu haben. Das ist ein böses Herz, was nicht Jesus sieht, sondern den Teufel sieht. Wenn wir bei anderen Menschen Fehler suchen, um ihnen zu zeigen, dass mit ihnen was nicht stimmt, dann haben wir ein richtig böses Herz. Und wenn wir sie bei Fehlern ertappen und uns bestätigt fühlen und eine Genugtuung spüren, dann sind wir sowas von schuldig. Dann haben wir keine Entschuldigung vor Gott. Darum, wer immer du auch bist, o Mensch, der du richtest, verdammst du dich selber. Römer 2. Da steht, okay, wir lesen das mal. Ich glaube, ich habe es falsch zitiert. Darum bist du nicht zu entschuldigen, o Mensch, wer du auch seist, der du richtest. Denn worin du den anderen richtest, verurteilst du dich selbst. Denn du, der du richtest, verübst ja dasselbe. Römer 2, Vers 1. Du hast keine Entschuldigung, selbst wenn du ein Schriftgelehrter, selbst wenn du dich in der Bibel sehr gut auskennst, selbst dann, wenn du die Bibel in Hebräisch und Griechisch und Aramäisch lesen kannst, selbst dann hast du keine Ausrede. Selbst wenn du ein Mann Gottes bist, der viele Wunder erlebt hat, hast du keine Ausrede, wenn du an jemanden richtest. Weil egal wie heilig und egal wie groß du bist und egal wie Gott mit dir ist, du bist immer noch nicht der Richter. Und der Richter, den gibt es nur einmal. Den gibt es nur einmal. Darum richtet nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der die Absichten der Herzen offenbaren wird und auch das Verborgene ans Licht bringen wird. 1. Korinther 4. Sagt Paulus das. Wir richten nicht, bevor der Herr kommt. So, aber wenn du richtest, bevor der Herr kommt, dann hast du ein Problem. Weil dann hast du dich zu Gott gemacht und du hast dich auf den Richterthron gesetzt. Und das mag Gott nicht so, wenn du dich auf seinen Thron setzt. Er wird dich darunter stoßen. Gott wird dich darunter stoßen. Gott wird jeden von dem Richterthron runterstoßen. Egal wer du bist. Und hier steht, er hat keine Entschuldigung. Er hat keine Entschuldigung. Und wenn du anderen Menschen auflauerst, du hast keine Entschuldigung. Und zurück zu Lukas 6. Vers 7, die Schriftgelehrten Pharisäer lauerten ihm auf, ob er am Sabbat heilen würde, um einen Grund zur Anklage gegen ihn zu finden. Er aber kannte ihre Gedanken. Das passiert alles in Gedanken. Und wenn ihr diese Gedanken habt, die sich über Fehler freuen, die Fehler suchen, die überlegen, was hat er falsch gemacht, was... Ja. Der Heilige Geist wird euch das übrigens zeigen, was andere Menschen falsch machen. Aber er wird es euch nicht zeigen, wenn ihr nach Fehlern sucht. Niemals. Könnt ihr vergessen. Dann werdet ihr nur sehen, was der Teufel tut. Der Heilige Geist, ihr braucht keine Angst zu haben. Der Heilige Geist wird euch zeigen, was falsch ist und euch bewahren auf dem richtigen Weg und euch in die Wahrheit hineinführen. Das ist seine Aufgabe, das ist nicht eure Aufgabe. Ihr müsst euch nicht den Kopf zerbrechen. Was macht Prediger XY und Dienst XY falsch? Und wo muss ich bei dem Prediger aufpassen, damit ich nicht verführt werde? Nein. Dein mickriger Verstand hat nie eine Chance gegen den Teufel. Niemals. Du kannst es mit dem nicht aufnehmen. Der Teufel, den gab es schon, bevor die Bibel geschrieben wurde. Er kennt all die Stellen besser als du. Der Heilige Geist ist dafür da. Und er wird uns bewahren. Und wir können ihm glauben. Er ist stärker. Er ist stärker als der Geist des Antichristen. Und das Ende ist, Vers 11, sie aber wurden mit Verwirrung oder Unverstand erfüllt und besprachen sich miteinander, was sie Jesus antun konnten. Kritik führt immer zu Mord. Und wenn ihr so moralisch seid, einen Menschen nicht umzubringen, in Gedanken habt ihr es wahrscheinlich trotzdem schon getan. Weil 1. Johannesbrief, da heißt es, wir wissen, dass wir aus dem Tod zum Leben gelangt sind, denn wir lieben die Brüder. Wer den Bruder nicht liebt, bleibt im Tod. Ich finde, das ist einer der radikalsten Verse in der Bibel. Wer den Bruder nicht liebt, bleibt im Tod. Wenn ich meinen Bruder, den Lutheraner, und meinen Bruder, den Mennoniten, und meinen Bruder, den Baptisten, und meinen Bruder, den Bruder, und den alten Bruder, und den geschlossenen und halbgeschlossenen Bruder, und meinen Bruder, den Pfingstler, und meinen Bruder, den Charismatiker, und meinen Bruder, den Hauskirchler, und meinen Bruder, den was auch immer für Konfession, nicht liebe, bleibe ich im Tod. Oder wollt ihr die Bibel verändern? Oder traut ihr euch zu sagen, das ist ja gar nicht so gemeint? Wer den Bruder nicht liebt, bleibt im Tod. Und dann geht es noch weiter. Und jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Mörder. Selbst wenn du ihn nicht umbringst. Es reicht, wenn du ihn hasst. Und ihr wisst, dass kein Mörder ewiges Leben bleibend in sich hat. Nicht einmal die Calvinisten. Kein Mensch, der seinen Bruder hasst, hat das ewige Leben bleibend in sich. Kein Mensch. Und Jesus sagt, wenn du ihm seine Sünden nicht vergeben wirst, von Herzen, wird der Vater im Himmel euch auch nicht eure Sünden vergeben. Als Gott diese Gemeinde gegründet hat, einige hier können sich noch sehr gut an den Abend erinnern, da hat Gott mit einer Sache ausgeräumt. Und das war Kritik und Richten. Kritik und Richten. Weil all die Leute, die ich jetzt hier so angesprochen habe, die Internetseiten schreiben gegen andere und so weiter und die ständig sich berufen fühlen, als heilige Propheten und Apologeten aufzutreten und gegen andere Christen zu wettern und Lügen und Gerüchte und Hass zu verbreiten. Ich war selber so einfach. Und Gott hat das aus mir ausgetrieben, wörtlich. Und Gott hat bei sehr vielen an dem Abend hier Kritik ausgetrieben und richten und solches mit Richten aufgeräumt. Und Gott hat uns gezeigt, was für Flüche das über unser Leben bringt. Und wisst ihr, jetzt sind wir nicht mehr 10 Leute wie damals. Jetzt sind wir manchmal sonntags über 100. Und ich merke, dass wir wieder Menschen bei uns haben, die dieses Zeug mit reinbringen. Und ich weiß, dass Gott wird das nicht dulden. Ich weiß noch nicht so ganz, warum Gott das erlaubt. Vielleicht aus Gnade, um diese Leute davon zu befreien. Oder um uns zu prüfen, ob wir das wirklich vielleicht lieber wollen, als den Bruder lieben. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, das kann nicht, wenn wir weiter mit Jesus gehen wollen, dann kann das nicht hier bleiben bei uns. Und dann muss wahrscheinlich Jesus noch ein paar Mal kommen mit seinem Staubsauger und all dieses Zeug aus unserer Seele, in unserer Seele gründlich aufräumen. Und wisst ihr, das wird nicht einfach so passieren. Es wird nur dann passieren, wenn wir das auch wollen. Und wenn wir nicht an diesen Feinden uns festhalten. In Jakobus 3, da heißt es, dass das alles dämonisch ist. 3 Vers 14. Wenn ihr aber bitteren Neid und Streitsucht in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Denn das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt, sondern eine irdische, seelische, dämonische. Denn wo Neid und Streitsucht ist, da ist Verwirrung und jede böse Tat. Unordnung steht in manchen Übersetzungen. Ja. So, und solche Sachen, die werden hier nicht bleiben. Die müssen raus. In Hiob 28, ihr kennt den Vers, aber Gott hat mich von der Angst vor Wiederholungen befreit. Gott hat mir sogar richtig gute Gründe gegeben, Sachen. Ich muss euch zeigen, warum wir es nötig haben, Dinge mehrmals zu hören, aber das ist eine andere Predigt. Da heißt es in Vers 7, in Vers 1, 28 Vers 1, denn für Silber gibt es einen Fundort und für das Gold einen Platz, wo man es läutert. Und wir können denken, ja, Hiob redet hier über Bergbau oder irgendwie solche Sachen, aber Paulus sagt in 1. Korinther, dass wir durch den Heiligen Geist geistliche Dinge geistlich beurteilen. Und wenn Hiob hier über Bergbau redet, dann ist das ziemlich verwirrt und es macht überhaupt keinen Sinn, weil es nicht zum Rest der Kapitel packt. Und wir wissen, dass Hiob hier nicht über Bergbau redet, sondern Hiob redet über einen Platz, wo sogar Gold weiter gereinigt wird. Es ist ein Platz der Reinigung. Und ratet mal, was man an diesem Platz der Reinigung kriegt. Ein reines Herz. Und ratet mal, was passieren wird, wenn man ein reines Herz hat. Man wird Gott alle Zeit vor Augen haben. Man wird in der Gegenwart Gottes leben. Das ist wahrscheinlich auch der Platz, von dem David, den David unter dem Schutz deiner Flügel nennt. Und das ist der Platz, von dem Jesus in Offenbarung sagt, wer überwindet, den will ich zu einer Säule in meinem Tempel machen. Und das Wort für Tempel ist Naos. Das bedeutet das Allerheiligste, da wo die Gegenwart Gottes ist. Das ist dieser Platz, wo eine beständige, ununterbrochene, echte Gemeinschaft mit Jesus da ist. Und an diesen Platz kommen wir nur, wenn wir uns reinigen lassen. Und selbst Gold wird da noch gereinigt. Und das Wort für Platz oder Fundort hier, man kann es auch mit sogar mit Zustand des Verstandes kann es übersetzt werden. Steht zumindest im Strong's Dictionary. Wer es nicht glaubt, schaut auf meine Webseite, da erklärt das genau. Ja? Es kann mit ein Zustand meines Verstandes übersetzt werden. So, wenn der Zustand meines Verstandes so ist, dass ich ständig nur negative Sachen denke, dreimal dürft ihr raten, an welchem Platz ich mich dann befinde. Nicht an diesem. Und dann heißt es weiter, es gibt einen Weg, einen Pfad. Die Bedeutung dieses Wortes ist ein Trampelpfad. Ein Weg, nicht ein gepflasterter, breiter, fetter Weg, sondern ein ganz schmaler Weg, der nicht irgendwie gepflastert oder befestigt, sondern der durch Austreten einfach entstanden ist. Und diesen Weg sind nur sehr wenige Menschen gegangen in der Geschichte. Sehr wenige Christen sind auch nur diesen Weg gegangen. Weil das ist... Und die Menschen, die diesen Weg gegangen sind, die erkennt man alle sofort, weil das sind Menschen, wo sie auch hinkommen, bringen sie die manifeste Gegenwart Gottes mit sich. Das sind Menschen, die diese Säulen im Allerheiligsten sind. Und im Allerheiligsten, da war die Gegenwart Gottes. Und jeder, der da mit einem schmutzigen Herz reinging, der kam tot wieder raus, wurde tot wieder rausgezogen. Ein Pfad ist es, den kein Raubvogel kennt und auch das Auge des Geiers nicht erspäht. Habicht steht in manchen Übersetzungen. Ist der Geier gemeint. Also es sind Tiere gemeint, die sich von Aas ernähren. Ja? Wenn ihr ein Raubvogel seid, in eurem Denken, ihr werdet diesen Weg nie finden. Wenn ihr, wie die Pharisäer waren Raubvögel, sie lauerten. So ein Raubvogel, er lauert auf seine Beute. Und wenn er die Beute hat, freut er sich und stürzt sich auf sie. Wie ist eure Reaktion, wenn ihr seht, wo Menschen fallen und versagen? Stürzt ihr euch dann drauf? Habe ich es doch immer gewusst? Wusste ich es doch, das ist die gerechte Bestrafung? Dann seid ihr Raubvögel. Ihr werdet diesen Platz der Gegenwart Gottes, diesen Zustand in eurem Leben nie erreichen. Wenn ihr wissen wollt, was, wie so ein Leben aussieht, liest Bruder Lorenz, liest Madame Guyon, liest viele Leute. Ja. Wenn ihr ein Raubvogel seid, ihr werdet ihn nie finden. Und wenn ihr ein Geierauge habt, und die Geier, die dort in Israel, Ägypten und in da Kleinasien da rumflogen, diese Geier der alten Welt, die hatten extrem scharfe Augen. Sie konnten von sehr weitem schon eine kleine Tierleiche sehen. Es gibt verschiedene Geier. Wir kennen meistens nur die Geier aus Amerika. Die sehen ein bisschen anders aus. Die haben sehr scharfe Augen und sie haben parasitäre Verhaltensformen entwickelt. Sobald ein Geier das Aas entdeckt hat, die anderen Geier, die beobachten nur den einen Geier. Die gucken, ah, der hat Aas gefunden. Sofort stürzen, kommen noch 3-4 andere auch auf den drauf. Und wisst ihr, das kenne ich, dieses Verhalten kenne ich irgendwoher. Da hat einer irgendein Opfer gefunden und hackt auf ihm rum und dann kommen gleich alle anderen und googeln auf seine Seite und wollen auch lesen, was hat er denn auch noch falsch gemacht? Was für Skandale hat er denn auch noch alles da? Ja, Geier. Geier. Parasiten. Ja. Wir haben ein Auge, das Fehler sucht. Und was sagt Jesus über die Augen? Wenn unser Auge einfältig ist, nur auf eine Sache ausgerichtet ist, auf wen? Auf den Teufel oder auf den Herrn? Auf den Herrn. Dann wird unser ganzer Leib rein sein. David sagt, auf wen ist sein Auge gerichtet? Ich habe den Herrn allezeit vor Augen. Darum wanke ich nicht. Jesus sagt, wenn euer Auge nur auf eine Sache gerichtet ist, dann werdet ihr rein sein. Und wenn ihr rein seid, werdet ihr Jesus erleben und spüren. Aber wenn wir ein Geierauge haben, was nach Fehlern, nach Totem, nach Aas sucht, vergesst es. Dann werden wir diesen Platz nie dahin kommen und wir müssen das überwinden. Und wenn ihr das überwinden wollt, und wenn ihr überführt seid und ihr merkt, es kommt immer wieder, es kommt immer wieder. Diese Gedanken kommen trotzdem immer wieder. Diese richtenden, verurteilenden, fehlersuchenden Gedanken. Da müsst ihr wissen, dass da eine Macht ist, die stärker ist als euer Wille. Wenn ihr nicht die Kontrolle habt. Das ist ja offensichtlich. Ich werde gerade erinnert, dass in Petrus genau das steht, was ich gerade gesagt habe. Ah ja, 2. Petrus 2, Vers 19. Denn wovon jemand überwunden ist, des Sklave ist er auch geworden. Wenn du von einer Sache überwunden, wenn du von negativen oder kritisierenden, fehlersuchenden Gedanken überwunden bist, wenn du nicht die Kontrolle hast in diesem Bereich in deinem Leben, wenn dagegen die Kritik dich kontrolliert, da steht, du bist dessen Sklave geworden. In Römer 6 sagt Paulus, wem ihr eure Glieder ausliefert, dessen Sklaven werdet ihr, dem ihr euch hingebt. Und das bedeutet, du dienst einem Herrn. Das bedeutet, Kritik ist dein Herr. Und wenn Kritik will, dass du kritisierst und dass du zum Raubvogel und Geier wirst, dann wirst du es. Selbst wenn du es nicht willst. Und dann bleibt nur noch eine Chance für dich. Dann brauchst du Befreiung von diesem Herrn. Und es ist kein netter Herr, dem du da dienst. Und du kannst nicht zwei Herren dienen. Und du brauchst Befreiung von diesem Herrn. Und wenn ihr hier seid, dann seid ihr wahrscheinlich gar nicht so weit weg von der Befreiung. Wenn ihr der Überführung des Heiligen Geistes zustimmt und sagt, ich will das nicht mehr. Ich möchte ein reines Herz. Und ich möchte nicht selber nach Fehlern suchen. Die Pharisäer waren solche Raubvögel. Wir kommen jetzt zu der Stelle, Matthäus 23. In dem ganzen Kapitel sagt Jesus, wehe euch, wehe euch, wehe euch, wehe euch, wehe euch, wehe euch. Am Anfang sagt Jesus, Vers 3, alles nun, was sie euch sagen, dass ihr halten sollt, das haltet und tut. Jesus sagt, das, was sie lehren, ist nicht falsch. Das ist okay. Ihr könnt das, macht das. Versteht ihr, was das bedeutet? Es geht gar nicht um die richtige Lehre. Jesus sagt hier, die Pharisäer hatten die richtigen Lehrer. Die richtige Lehre zu dem Zeitpunkt. Okay, toll. Ja. Wer hat uns denn erzählt, dass es die richtige Lehre so wichtig ist? Jesus sagt, die hatten die richtige Lehre. Und dann geht es so weit und dann sagt Jesus, aber sie hatten null Barmherzigkeit in ihrem Herzen. Sie fressen die Häuser der Witwen. Vers 14. Ja, und sind Heuchler. Wehe euch, wehe euch, wehe euch, wehe euch. Vers 23. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr Minze und den Anis und den Kümmel verzehntet und das Wichtigere im Gesetz vernachlässigt, nämlich das Recht, das Erbarmen und den Glauben. Sie hatten kein weiches Herz. Sie hatten ein hartes Herz. Ein hartes Herz, was kritisiert hat, was gerichtet hat. Ich danke dir, Vater, dass ich nicht so bin wie dieser Zöllner dahinter. Das ist dieses richtende, verurteilende, fehlersuchende, streitsuchende Herz. Und es waren solche Leute, die so ein Herz hatten. Das wird im ganzen Kapitel deutlich, dass sie ein hartes Herz hatten. Ihr Schlangen, ihr Otterngezücht, 33, wie wollt ihr dem Gericht der Hölle entgehen? Wie wollen wir dem Gericht der Hölle entgehen, wenn wir solche Herzen haben? Ja, die richtige Lehre, vielleicht wird die uns retten. Glaube ich nicht. Jesus sagt nein. Die hatten die richtige Lehre, sagt Jesus, zu dem Zeitpunkt, die richtige Lehre zu dem Zeitpunkt. Das hat sie nicht vor der Hölle gerettet. Und dann steht, sagt Jesus in Vers 34, siehe, darum sende ich zu euch Propheten und Weise und Schriftgelehrte und etliche von ihnen werdet ihr töten und kreuzigen und etliche werdet ihr in euren Synagogen geißeln und sie verfolgen von einer Stadt zur anderen. Warum sendet sie Jesus dann dahin? Ja, wir können auch hier, Gott lässt das zu. Damit über euch alles gerechte Blut kommt, das auf Erden vergossen worden ist, vom Blut Abels des Gerechten. Aber Jesus hat bestimmt nicht die richtige Lehre, weil zu Abels Zeiten gab es noch gar keine Pharisäer. Bei Kain und Abel gab es garantiert noch keine Pharisäer. Über wen spricht Jesus hier? Er spricht über alle Menschen, die genauso ein Herz haben wie diese Typen. Ob sie nun Pharisäer oder wiedergeborene Christen heißen. Oder Charismatiker oder Pfingstler oder Baptisten oder Mennoniten oder sonst wie. Jesus spricht nicht über Leute mit einem Namen oder die einer Klasse zugehören. Jesus spricht hier über eine Herzenshaltung. Er sagt, ihr, über euch kommt alles gerechte Blut von Abel an. Kain war der Erste dieser Sorte Menschen. Und wisst ihr, am Ende wird es nur zwei Sorten Menschen geben. Es wird Leute mit einem harten Herz geben und es wird Leute mit einem weichen Herz geben. Es wird Leute mit einem Herz voller Barmherzigkeit geben und voller Liebe. Und es wird Leute geben, bei denen die Liebe erkalten wird. Wie wir ein paar Verse weiterlesen. 24,12. Weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Und das griechische Wort für Liebe ist in dem Vers Agape. Das ist die Liebe, die man nur durch den Heiligen Geist kriegt. So, es ist egal, ob du wiedergeboren, Geist erfüllt, was auch immer erfüllt bist. Und es ist egal, du kannst nicht sagen, ja, aber das waren die Pharisäer, die gibt es ja heute nicht mehr. Nein, Jesus spricht über zwei Sorten von Menschen. Es gibt die Menschen, die ein hartes Herz haben und die richten und unbarmherzig sind und die kritisieren und nach Fehlern suchen. Und alles gerechte Blut wird über diese Menschen kommen. Damit über euch alles gerechte Blut kommt, das auf Erden vergossen worden ist, vom Blut Abels des Gerechten bis zum Blut des Zacharias, des Sohnes Barachias, den ihr zwischen Tempel und Altar getötet habt. Und in Offenbarung lesen wir, am Ende wird es nur zwei Denominationen geben. Babylon und die, die ein reines Herz haben. Offenbarung 17, Vers 6. Und ich sah die Frau, Babylon ist das, das ist die eine Kirche, die der Geist des Antichristen zubereitet. Und ich sah die Frau, berauscht vom Blut der Heiligen und vom Blut der Zeugen Jesu. Und in Vers 18 lesen wir, da geht es um das Gericht über Babylon. Vers 24. Und in ihr, in Babylon, wurde das Blut der Propheten und Heiligen gefunden und aller derer, die hingeschlachtet worden sind auf Erden. Jesus sagt zu den Pharisäern, über euch wird das Blut von allen Gerechten kommen. Und hier sagt der Geist Gottes, in Babylon wird das Blut von allen Gerechten gefunden werden. Die Pharisäer waren Babylon. Kain war Babylon. Er hat Abel getötet. Und jeder, der ein hartes, richtendes, kritisierendes Herz hat, wird in Babylon enden. Wer seinen Bruder nicht liebt, bleibt im Tod. Und Jesus sagt hier, ihr habt den Zacharias, den Sohn des Bacharias, zwischen Tempel und Altar, oder Halle und Altar, zwischen dem Tempel und dem Altar getötet. Und wenn wir in Joel 2, Vers 17 lesen, da finden wir einen ähnlichen Ausdruck. Da heißt es, die Priester, die Diener des Herrn, sollen zwischen der Halle und dem Altar weinen und sagen, verschone dein Volk, Herr, und gib dein Erbteil nicht der Beschimpfung preis, dass die Heidenvölker über dich spotten. Es gibt zwei Sorten von Menschen, die in der Nähe des Altars rumlaufen. Einmal die, die voller Mitleid sind und die weinen können, wenn sie sehen, dass ihre Brüder Fehler machen. Und dann gibt es die anderen, die mit dem Finger zeigen. Er hat die falsche Lehre. Er hat das gemacht. Er hat das gemacht. Und das sind die, die in Babylon enden werden. Und alle die, die sagen können, verschone dein Volk, habe Mitleid, habe Erbarmen. Und die, hier in dem ganzen Kapitel geht es um Buße und um Mitleid. Und die Priester, die Diener des Herrn, sollen zwischen der Halle und dem Altar weinen und sagen, verschone dein Volk, Herr. Willst du in deinem Herzen Gericht oder willst du Barmherzigkeit? Wenn du Gericht willst, wie die Pharisäer, dann wirst du in Babylon enden. Und wenn du Barmherzigkeit willst, dann wirst du wahrscheinlich, hast du gute Chancen, in der Braut zu enden. Und das ist der Unterschied zwischen Ermahnen und kritisieren. Wenn ich für die Person weinen kann und wenn ich ein zerbrochenes Herz habe und sagen kann, verschone sie her, dann habe ich auch die geistliche Autorität, eine Ermahnung zu sprechen. Wenn ich aber nur sehe, was falsch läuft und wenn ich Gericht fordere oder Bestätigung für meine Lehre fordere und die Person überzeugen will, dass ich richtig bin, dann bin ich einer von den Typen, über die das Blut aller Gerechter kommen wird. Ja. Und auch wenn es jetzt noch nicht so offensichtlich ist, es wird sich mehr und mehr zuspitzen. Und es wird irgendwann nur noch diese zwei Kirchen zur Auswahl geben. Und je näher wir auf das Ende hinzukommen, umso mehr wird sich die Spreu vom Weizen trennen. Vater im Himmel, zerbrich unser Herz so, dass wir weinen können. Für alle Christen, die Fehler machen, für alle unsere Brüder, die sündigen, gib uns wirklich diesen Schrei ins Herz, verschone dein Volk, Herr. Und vergib uns unser Richten, unser Kritisieren, unser Auflauen, vergib uns unsere Raubvogelmentalität und vergib uns unser Geierverhalten, wo wir uns auf die Schwachen und auf die Verführten gestürzt haben. Vergib uns, wo wir dieses Verlangen im Herzen hatten, Recht zu haben. Jesus, wir wollen nicht zu denen gehören, über die alles Blut der Gerechten kommen wird. Wir wollen nicht in Babylon enden. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jetzt kommst und einen jeden überführst von seiner Sünde. Wir wollen den Herrn alle Zeit vor Augen haben. Du sitzt erhaben auf deinem Thron. Und du möchtest, dass dieser Feind, die Kritik, die Bitterkeit, das Richten und Verurteilen, du möchtest, dass dieser Feind ganz schnell zum Schemel deiner Füße geht. Und zeig einem jeden, der in diesem Bereich ein Sklave geworden ist und der Kritik dienen muss, überführe sie davon. Und du bist der Erretter, Jesus, du kannst befreien. Nimm Autorität über jeden Geist der Kritik. Du wirst das Volk Gottes verlassen, wenn sie Buße getan haben. Du wirst gehen. Ich erlaube dir, nicht in Jesu Namen zu bleiben. Du wirst gehen müssen. Denn jeder Geist der Kritik muss gehen. Vater, ich danke dir, dass du die Herzen zerbrechen wirst und dass du die Macht des Teufels brechen wirst. Reinige uns. Gib uns die Gnade, dich zu sehen, dich alle Zeit vor Augen zu haben. Und vergib uns als Leiterschaft, wo wir die Fehler der anderen vor Augen hatten und nicht gesehen haben, was du getan hast. Und vergib allen hier, die unsere Fehler gesehen haben und nicht dich vor Augen hatten. Und vergib uns, wo wir das Werk des Teufels verkündet haben. Und anderen weitererzählt haben von den Versagen und den Fehlern. Denn du sagst, die Liebe deckt eine Menge Sünden zu. Die Liebe deckt eine Menge Sünden zu. Und der Hass und die Kritik und das Richten deckt die Sünden nicht zu, sondern auf. Vergib uns, wo wir die Sünden unserer Brüder aufgedeckt haben und nicht zugedeckt haben. Vater, ich bitte dich um eine besondere Gnade für alle die, die sich berufen fühlen, Fehler aufzudecken und auf Fehler hinzuweisen. Hab Gnade mit ihnen. Ich weiß, dass du nicht ewig Geduld haben wirst, Gott, aber ich bitte dich, verschone sie. Verschone diese Menschen. Gib ihnen Gnade. Und Vater, du hast angefangen mit dieser Versammlung. Du hast angefangen, indem du Kritik und Richten ausgetrieben hast. Und unser Herzen gereinigt hast davon. Und ich möchte dich bitten, dass du nie wieder Kritik und Richten hier in unsere Versammlung reinlässt. Ich möchte dich bitten um die Gnade, dass wenn Leute mit Kritik und Richten kommen, dass du sie sofort überführst und vor die Wahl stellst, das zu behalten oder das loszuwerden. Jesus, wir wollen das nicht. Wir wollen das nicht. Jesus, du sagst, ich bin nicht gekommen, um zu richten. Aber das Wort wird eines Tages alle richten. Und du bist als Mensch gekommen. Und selbst als Mensch hast du es nicht gewagt, zu richten. Aus dir selbst heraus. Du sagst, du hast kein eigenes Urteil gesprochen. Du hast nicht nach dem gerichtet, was deine Augen gehört haben, was deine Augen gesehen haben, was deine Ohren gehört haben. Vergib uns, wo wir nach dem Sichtbaren richten. Selbst du als Mensch hast dich geweigert, dich auf den Thron zu setzen. Aber wir wissen, dass du eines Tages, dass das Wort jeden richten wird. Hilf uns, zu sein wie du, dass wir nicht richten, solange wir Menschen sind. Und vergib uns unsere perversen Stolz und Anmaßung, wo wir uns auf den Richterthron gesetzt haben.
Bentley, Jesus, gib mir da Geheimnisse vor. Ich freisetze dieses Christus, dass ich dich vor Augen habe. Ich kenne dieses Christus. Ich wünsche, dass du das Gericht von mir nimmst.